Es ist die 50. Ausgabe von Verhört und damit darf ich euch ganz recht herzlich willkommen heißen zu genau dieser 50. Ausgabe. Kleine Einschränkung, es ist die 50. Ausgabe, wenn man den Adventskalender weglässt. Und für genau diese Jubiläumsausgabe, da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht und ich bin nach Berlin gefahren. Ich habe mich dort mit Thorsten Lüth getroffen und wollte von ihm einfach mal wissen, warum wird man eigentlich Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands? Welche Arbeiten fallen an? Wie macht er seine Arbeit? Was hat er in den vergangenen 4 Jahren bewegt? Und was will er aber auch in den nächsten 4 Jahren bewegen? Thorsten Lüth hat sich extrem viel Zeit genommen, all meine Fragen zu beantworten. Und ich kann es an der Stelle auch schon mal ankündigen, es wird nach der heutigen Folge auch eine Sonderfolge geben. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ich bin Florian Weber, ich bin der Host und Moderator von Verhört und ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Wenn es euch gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung auf der Podcast-Plattform da lasst, auf der ihr diesen Podcast gerade hört. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Thorsten Lüth.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ist der Job als Steuerberater so langweilig?
Der Job als Steuerberater ist überhaupt nicht langweilig und mir war auch nicht langweilig.
Genau, da wollte ich auch
hinaus. Keine Ressourcenprobleme, sag ich mal. Ja, ich hatte eigentlich nicht genug, also zu viel Freizeit, wie man so manchmal glaubt. Das ist nicht der Fall.
Du hast das komplett richtig geahnt, worauf ich hinaus wollte, weil ich mich das schon gefragt habe. Ne? Du bist Steuerberater, du bist Präsident des Steuerberaterverbands Mecklenburg-Vorpommern, du bist Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, du bist warst lange Vizepräsident des Deutschen Steuerberaterinstituts, du bist jetzt auch Präsident des Deutschen Steuerberaterinstituts und da habe ich mich das schon gefragt, hat die reine Tätigkeit als Steuerberater, bei der einem ja eben nicht langweilig wird, nicht gereicht?
Doch, sie hat mich ausgefüllt und das hat ja auch, macht ja auch Spaß, das muss man ja auch sagen, auch so eine Kanzlei zu entwickeln, Abläufe, Prozesse zu verändern. Wir haben ja also nun mal einen dynamischen Markt und man muss dann schon immer sehen, dass man da auch hinterherkommt. Insofern hat mir nichts gefehlt. Und trotzdem macht man sich natürlich Gedanken, nicht nur über seine Kanzlei, sondern auch über seinen Berufsstand, über sein Umfeld. Man versucht, sich einzubringen. Viele Steuerberater sind ja aktiv nebenbei, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise. Und sei es als Schatzmeister im örtlichen Sportverein oder sie bringen sich ein in irgendwelchen Stadtvertretungen. Und was es alles gibt, also das sollte man auch nicht unterschätzen. Und wir haben ja trotzdem, eigentlich kann man auch die fragen und die werden das genauso beantworten. Eigentlich haben wir genug zu tun und wir machen es trotzdem. Und das ist auch eine gewisse Verantwortung, die wir damit wahrnehmen. Und so ging es mir wahrscheinlich in dem Moment auch. Ja, also ich habe das nicht eingefordert, so um das wirklich mal mit einem Wort zu sagen, sondern ist. Aber als es dann auf mich zukam, habe ich es auch als sehr wertschätzend empfunden, dass man mich da auf bestimmte Probleme einfach anspricht. So und heute, weiß ich, also jetzt haben wir die Wiederwahl ja eigentlich gerade erlebt und dann bekommt schon so, mir hätte auch was gefehlt, weil ich jetzt wenn das jetzt schon zu Ende wäre, weil ich habe so das Gefühl, so richtig fertig bin ich noch nicht mit dem, was ich vorhatte.
Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Phase, in der wir ja gerade aufnehmen, weil du hast das gerade gesagt, die Wiederwahl stand jetzt an. Ich habe bei der Wiederwahl auch gelesen, dass du auf jeden Fall, zumindest ist es so interpretiert worden, sehr freudig diese Wiederwahl angenommen hast und glücklich gewirkt hast. So stand es, so ist es mit der Veröffentlichung genannt worden. Das greift ja genau dahin, dass es eben irgendwie auch schön war, wiedergewählt zu werden.
Ja, natürlich ist es ja ein wertschätzender Akt, sag ich mal so. Und natürlich freut man sich darüber, auch wenn man diese Zustimmung bekommt. Bei der ersten Wahl, da kann ich mich auch noch gut erinnern, das ist auch ein Moment, wo man sagt, also da ist man schon angespannt, klappt das jetzt alles? Ja, klar, ist irgendwo scheint es gut auszugehen, aber man weiß es ja nicht, gewählt werden muss erstmal, aber da ist es eben, wenn man wenn man dieses Amt oder wenn man sich aufstellt, dass man doch mit einem gewissen Vorschuss der anderen arbeiten muss. Mhm. So, denn also ich brauche keine Kritiker, ich bin mein Größter. Ja, also man muss ja schon sich überlegen, passt das eigentlich zu mir? Kann ich das? Kann ich das ausfüllen? Da sind so viele Komponenten, spielen da eine Rolle. Wie ist das Team? Kommen wir alle miteinander klar? Da arbeitet man aber, wie gesagt, noch mit einem sehr großen Vorschuss von denen, die im Grunde die Stimmkarten dafür heben. Mhm. Während man jetzt natürlich sagt, okay, offensichtlich haben wir es, glaube ich, ganz gut hingebracht in den letzten 4 Jahren. Und so empfinde ich eben diese Wahl jetzt auch. Und das freut mich natürlich umso mehr, weil man sich, glaube ich, in diesem Amt auch, sagen wir mal, nur authentisch verhalten kann. Also wenn, also ich kann mich jetzt nicht verbiegen, verstellen, ich bin ich. Und ja, wem das nicht gefällt, naja, dann bin ich nicht der Richtige. Aber ich kann ja nicht dieses Amt bekleiden, indem ich versuche, eine Rolle zu spielen. Das wird nicht funktionieren. Und insofern freut mich so eine Wiederwahl auch in dieser Klarheit doch umso mehr, ja.
Was würdest du sagen, was ist so der authentische Thorsten Lüth, den man bekommt, wenn man da seine Karte hebt?
Naja, also wir denken ja mal so dieses Hierarchische. Jetzt bin ich ja Präsident. Ich meine, das klingt auch toll und das ist auch, aber letztendlich ist das hier alles ein Team und ich mache das ehrenamtlich, ich mache das nebenbei. Also, nee, nebenbei ist eigentlich das falsche Wort, weil das ist nicht nebenbei. Das ist schon mehr als nebenbei. Aber es ist etwas, was ich neben anderen Aufgaben mache. Und ich muss mich wahnsinnig auf die Leute verlassen um mich rum. In allen Bereichen. In der Kanzlei, hier in Berlin, in Rostock, im Verband, überall muss es laufen, ohne dass ich permanent da bin. Ich muss es ja aufteilen. Und wenn man dann in diesen 4 Jahren merkt, wie alle gut miteinander arbeiten, wie diese Gemeinschaft sich entwickelt hat und wie man gut miteinander klarkommt, wie man sich aufeinander verlassen kann. Das ist so das, was ich möchte. Sicherlich muss ich dann eben mein Gesicht in die Kamera halten. Das ist dann so, das ist dann eben jetzt mein Job. Aber ich werde wahrscheinlich auch die Nackenschläge einstecken, wenn irgendwas nicht gelingt, und das werde ich auch ertragen. Also es ist eben der Punkt, jeder hat da so seine Aufgabe, aber ich bin trotzdem, glaube ich, also das nehme ich jetzt immer für mich in Anspruch, das glaube ich nicht, sondern das nehme ich in Anspruch. Ich bin, glaube ich, ein sehr nahbarer, und wenn ich irgendwo Zeit habe auf einem Kongress oder sowas, wo ich jetzt nicht permanent irgendwo gefordert bin und ich gehe dann so ein bisschen durch eine Ausstellung und die Leute sprechen mich an, das habe ich neulich gerade erlebt, haben mich junge Leute angesprochen und haben tatsächlich Fragen gestellt. Also jetzt wirklich echte Fragen, nicht zu meiner Person, sondern die haben sich mit bestimmten Sachen beschäftigt und wollten einfach mal meine Meinung dazu haben. Und das fand ich unheimlich spannend, weil ich finde, das zeichnet es eigentlich aus. Und das so, ich bin ansprechbar, mhm. Ich kann vielleicht auch nicht alles gleich beantworten. In dem Fall ging das aber ganz gut, aber manches muss ich mir auch eben noch überlegen oder so. Das sind dann auch Sachen, mit denen ich bisher nicht konfrontiere. Ich kann nicht alles lösen gleich, aber ich kann es zumindest mal aufnehmen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich auch gerne mache und wo ich auch, wo ich glaube ich auch nichts irgendwie mir vertue, wenn ich dann eben einfach mal wie jeder andere auf diesem Kongress dann einfach mal mit auf einer Bank sitzt und mit den Leuten redet. Ich meine, das ist doch schön. Das ist doch das, was gerade das Amt ausfüllt am Ende. Ne?
Ich kann das total nachvollziehen und stelle mir aber auf der anderen Seite vor, dass das wahrscheinlich schwerer geworden ist mit jeder Stufe, nenne ich es einfach mal, die du erklommen hast, oder? Also als normaler Steuerberater stelle ich mir vor, du sitzt in der Kanzlei und das ist noch ein Verhältnis, auch mit Mandantinnen und Mandanten, das noch so ungefähr auf Augenhöhe meistens läuft oder idealerweise laufen sollte. Jetzt bist du schon Präsident des Steuerberaterverbands Mecklenburg-Vorpommern und zumindest in der Branche dann ja auch bekannt. Das schafft, wie du es gerade ja auch gesagt hast, wahrscheinlich schon so die erste Hierarchie. Dann kommt irgendwann der deutsche Steuerberaterverbandspräsident noch dazu. Das ist schon was du trotzdem auch merkst, gerade auf Messen, oder? Dass man wahrscheinlich dass die Leute sich nicht mehr sicher sind. Boah, darf ich den jetzt einfach ansprechen?
Ja, gut, ich weiß nicht, wie die Leute darüber denken, aber da müssen sie schon selbst entscheiden, ob sie mich ansprechen wollen oder nicht. Aber ich bin gerne bereit und nehme die Gespräche gerne an. Es ändert doch an meiner Person nichts. Dieses Amt ändert an meiner Person nichts. Das Einzige, was ich dann sagen könnte, ist, wenn ich in bestimmten Veranstaltungen stark eingebunden bin, dann habe ich natürlich kaum eine Möglichkeit. Das ist dann das, was dann geht es nicht. Aber wenn es das nicht gibt, wenn ich tatsächlich selbst nur Gast in einer Veranstaltung bin, dann ist da oftmals auch Zeit für die Gespräche. Also auf dem Deutschen Steuerberatertag, auf unserer eigenen Veranstaltung, da ist die Taktung schon so, dass man kaum Gelegenheiten hat, wirklich mal so lockere Gespräche zu führen. Aber wenn ich woanders bin, kann ich gerne angesprochen werden. Das ist überhaupt kein Problem.
Aber ist das was du merkst, wo du so denkst, also ich kann mich nur versuchen, da in diese Lage reinzuversetzen, aber du läufst es beispielsweise nehmen wir nicht den Deutschen Steuerberatertag, weil wenn die Taktung da eng ist, ist es da einfach was anderes, aber nehmen wir den Steuerberaterkongress beispielsweise oder eine der vielen Messen, die es gibt, merkst du da schon sowas, wie dass die Leute gucken und sagen so ein bisschen, oh, das ist der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands, guck mal, da ist Thorsten Lüth, oder ist das einfach, war das vorher genau, wie es jetzt ist?
Nee, ich habe so das Gefühl, dass das, das gut erkannt wird man schon, aber ich glaube nicht, dass die Leute so wirklich eine Scheu haben, mich anzusprechen. Es mangelt nur manchmal an Gelegenheiten, weil man immer irgendwie, ich bin ja dann auch bei diesen Veranstaltungen, um zu netzwerken. Mhm. So, und natürlich sind bei größeren Veranstaltungen auch viele Personen, die auch für unsere berufspolitische Arbeit eine gewisse Bedeutung haben oder für das Netzwerk hier in Berlin oder sonst wo. Und natürlich muss man da auch sehen, dass man die, wenn sie schon mal da sind, mal eher einen kurzen Dienstweg irgendwo abholt sozusagen und sich da auch mit bestimmten Themen austauscht. Deshalb können solche Kongresse natürlich auch sehr, sehr intensiv sein. Also, aber es gibt auch den Moment, wo man einfach mal gelassen durch eine Ausstellung laufen kann und ich freue mich immer, wenn man dann wirklich auch angesprochen wird.
Um das einfach noch mal ein bisschen besser verstehen zu können. Du hast das sehr, sehr spannend gesagt, weil du den Begriff Aufteilen gerade benutzt hast, zwischen ja genau diesen drei Rollen, die du hast. Präsident Deutscher Steuerberaterverband, Präsident Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern und immer noch Steuerberater in der Kanzlei. Kannst du sagen, also ich nehme mal an, das ist nicht 100% am Ende, weil es wahrscheinlich die 100% deutlich übersteigt irgendwie so von der Tätigkeit, aber was, wie viel ausmacht in deinem Berufsjahr?
Das ist schwer zu sagen. Also ich bin mit einer Regelmäßigkeit einmal die Woche in Berlin. Mhm. Klar, das ist auch wichtig, auch präsent zu sein, hier Termine wahrzunehmen. Das ist so gesetzt. Wenn ich hier bin, dann bin ich zunächst meist jedenfalls in der Geschäftsstelle. Wir organisieren alles, was es zu besprechen gibt. Zwischendurch fliege ich da mal aus zu den Terminen, komme dann wieder, dann wird die Besprechung fortgesetzt. Unser Geschäftsführer aus Brüssel wird immer dazugeschaltet, damit ich eben auch mit der kompletten Geschäftsführung hier im Gespräch bin und zu den einzelnen Fachabteilungen, die wir haben, dann kommen immer die Leute dazu, je nachdem, welches Thema wir gerade besprechen. Und also das ist so der normale Tag, wenn ich hier bin. Natürlich wird aber gerade an diesem Tag auch koordiniert, welche Termine sind hier noch, welche Einladungen liegen noch vor, welche Termine müssen wir machen, an welchen Tagen passiert das, dann wird mein Kalender umgeswitcht, damit das auch alles funktioniert. Aber eben, bei mir ist das jetzt immer der Donnerstag, an dem ich hier bin und die Kanzlei weiß, am Donnerstag brauchst du mir keine Termine geben. Das heißt, da muss nichts abgestimmt werden, wenn es am Donnerstag passiert. Aber wenn eben am Dienstag irgendjemand mit mir sprechen will, dann müssen wir reden und das machen wir dann eben immer an diesen besagten Donnerstag, wenn ich hier bin, ist das Erste, was wir machen. Wir gehen den Kalender durch, gehen die Einladungen durch und koordinieren das, stimmen das ab und legen fest, was wir können und was wir nicht können. Und es ist ja so, dass man schon ein bisschen das Ganze dosieren muss. Es gibt wahnsinnig viele Einladungen, die man wahrnehmen könnte. Das könnte man also wirklich als Fulltime-Job sicherlich machen. Das kann ich dann auch nicht leisten. Ich kann nicht auf jeder Feier sein. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Man muss ein bisschen selektieren, was geht und was nicht geht. Was ich also auch wahnsinnig spannend finde, ist, in die Mitgliedsverbände zu gehen und wirklich da auch mal ein bisschen aus Berlin und Brüssel berichten zu können und einfach dann auch da den Kontakt dann mit den Mitgliedern zu haben. Den hat man ja sonst nicht als, also über den DSCV, weil wir letztendlich ja mit den Mitgliedsverbänden selbst zu tun haben. Aber ich freue mich dann immer, wenn man in der Fläche dann auch mal die, über die Arbeit des DSCV in Brüssel berichten kann. Ja, und Kanzlei ist natürlich, der Kanzleialltag hat sich dadurch natürlich auch verändert. Ich habe noch zwei, also ich habe noch zwei Mitgesellschafter in der Kanzlei. Wir sind insgesamt 4 Berufsträger. Und ich weiß, dass jetzt, wenn ich in Berlin bin, den Mitarbeitenden geholfen wird, in meinen Fällen. Aber ich habe nach wie vor meine Mandate behalten, wie ich sie vorher auch hatte. Ich muss das alles natürlich etwas kompakter abhandeln. Mittlerweile hat man glücklicherweise ja sozusagen das Büro immer dabei. Mhm. Wenn alles digitalisiert ist, mache ich mal eben mein Notebook auf und dann regeln wir das. Und das ist auch etwas, was man lernen kann, auf Reisen zu arbeiten und dann auch so zu arbeiten, dass immer noch was bei rauskommt.
Ja.
Also, und das funktioniert natürlich mit der mit den heutigen technischen Möglichkeiten schon ganz gut, so dass Reisezeit auch Arbeitszeit ist und Hotelzeiten sind auch nicht Freizeit, sondern man kann dann schon was machen. Man muss dann natürlich für sich auch akzeptieren, dass die Taktung der Termine an den Tagen, an denen man in der Kanzlei ist, doch etwas anders ist. Und also das wird dann viel straffer getaktet, da muss man sich drauf einlassen, aber das mit dem straffen Takten kenne ich eigentlich jetzt über die letzten 4 Jahre mindestens, kenne ich das auch. Und da fehlt das Einzige, was ein bisschen verloren geht, das tut mir immer etwas leid, dass man also nicht mehr so viel Zeit für die Mitarbeitenden hat. Das ist so das, was ein bisschen hinten wegfällt, weil ich muss eben am Wochenende sehen, dass ich alles ein bisschen aufgearbeitet kriege. Auch wenn ich von DSDV noch etwas bekomme, wenn irgendwelche Redeskripte oder Stellungnahmen oder so durchzuarbeiten sind, die etwas länger sind, wo man also sich auch ein bisschen Zeit nehmen muss, dann haben wir es eigentlich hier auch so geregelt, dass sie versuchen, das bis zum Wochenende fertig zu kriegen, damit ich das über das Wochenende mal durcharbeiten kann. Aber das kann ich dann ja von zu Hause aus alles machen, aber da ist für die Kanzlei was abarbeiten, dann ist der Mitarbeitende aber nicht mehr da und so und die Zeit, die ich in der Kanzlei verbringe, sind eben viele Termine. Insofern, das ist etwas, was fehlt, was man irgendwie versuchen muss, noch zu kompensieren, weil es natürlich wichtig, dass man einen guten Draht dazu hat. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingebracht in den letzten Jahren.
Und trotzdem stellt sich mir die Frage, also du lädst deine Woche ja komplett voll durch diese ganzen Tätigkeiten und du könntest ja sagen, ich mache meine Arbeit in der Kanzlei und jemand anders ist Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes und damit profitiere ich davon, dass jemand anders unterwegs ist. Warum machst du das nicht? Also warum wird man Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes?
Das ist eine spannende Frage und warum macht man das? Es ist ich kann es ja nur für mich beantworten. Es war nicht in meiner Lebensplanung. Das hat sich alles irgendwie so ergeben. Da spielen sicherlich auch Zufälle eine Rolle im Leben und Möglichkeiten. Aber ich habe da nie, das war eigentlich, es lag nicht so in dem, was ich mir vorgestellt hatte. Also, aber es hat mich natürlich immer interessiert, so wie funktioniert das? Warum ist das jetzt wieder so? Warum machen wir das nicht anders? Weil wer hat sich dann wieder dieses Gesetz ausgedacht? Also so und ich habe mir frühzeitig, also ich glaube, es gab einen Impuls, wie ich damals überhaupt in diese Verbände-Struktur reingekommen bin. Also, es gab ein Streitgespräch und da ging es um Nachwuchs, um Berufsnachwuchs und das ist, ich weiß gar nicht, dass irgendwann, das muss 2008, 2009 oder sowas gewesen sein. Da hatte eigentlich noch keiner so wirklich Personalprobleme in der Kanzlei. Und ich habe das aber für mich gesehen, dass hier für unsere Branche das Problem kommt. Und ich habe das auch offen angesprochen und offensichtlich hat dieses Gespräch so einen gewissen Impuls gebracht, dass die Geschäftsführerin damals in Mecklenburg-Vorpommern das einfach mal so im Hinterkopf gehabt hat. Und als dann ein Also als dann ein Vorstandsmitglied nicht mehr zur Wiederwahl antrat, dann hat sie mich halt angerufen und gesagt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das, ja, das war so der Beginn. Ja, das war der Beginn 2013 mit meiner Verbandstätigkeit. Und heute bin ich also Verbandler durch und durch, muss man mal sagen. Also da brenne ich natürlich auch dafür. Aber ja, aber wir haben auch was bewegt und man braucht auch ab und zu mal ein Erfolgserlebnis. Das ist auch so. Aber irgendwo hat mich das damals gereizt und habe dann als Schatzmeister angefangen im Verband Mecklenburg-Vorpommern. Und so startete meine Verbandskarriere, also 2013, so viel ist es noch nicht. Und 2016, wir hatten damals eine dreijährige Wahlperiode, 2016 war ich dann Präsident. Auch das war eigentlich nicht vorgeplant, sondern das... Mein Vorgänger in Mecklenburg-Vorpommern wollte nicht mehr antreten und fragte mich ganz offensiv, ob ich mir vorstellen könnte, sozusagen die Nachfolge anzutreten. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Das ist doch ein bisschen wie in jedem Verein, oder? Du suchst einen Nachfolger und erstmal sagt jeder nein.
Ja, dann ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich sag mal so, es gab ja wirklich engagierte Leute in diesem Vorstand und die haben ja also viel mehr Erfahrung gehabt. Und ich hatte jetzt, als die Frage kam, waren anderthalb Jahre gerade erst vergangen und ich hatte mich so in diese Schatzmeisterei und diesen Verband, ich habe da ein bisschen umstrukturiert und hatte mich da gerade so richtig schön zurechtgefunden, aber es ist ja eine Arbeit nach innen. Und jetzt wird man plötzlich gefragt, also könntest du dir vorstellen, das jetzt auch nach außen zu machen? Ich fand es damals schon, das war schon das erste Mal, wo man jetzt sagen könnte, okay, sehr wertschätzend, dass er da so an mich gedacht hat. Und wir haben das dann auch recht zügig dann im Vorstand geklärt. Und dadurch hatte ich natürlich auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, so was will ich gerne machen, wenn es denn soweit ist, da welche Impulse möchte ich setzen und konnte da eigentlich relativ frei dann auch mit der damaligen Geschäftsführerin haben wir das dann auch wirklich gut hingebracht am Anfang und haben da auch so die Schlagzahl auch erhöht und auch dafür gesorgt, dass wir auch sichtbarer wurden. Das war damals schon für uns wichtig und das hat eben gut geklappt. Und wenn man dann etwas sichtbarer wird, wird man dann auch in Berlin plötzlich sichtbar. Und so nahm das dann seinen Lauf, ja.
Du hast gerade von Erfolgserlebnissen gesprochen und Wertschätzung. Erinnerst du dich an so das eine oder... Genau, zwei, drei wirkliche Erfolgserlebnisse, wo du gedacht hast, und genau dafür mache ich's.
Ja, also es gibt wahnsinnig viele. Wenn ich jetzt wirklich Erfolgserlebnisse benennen würde, dann würde ich vielleicht anderen Unrecht tun, weil ich dann wie so eine Tätigkeit da reinbringe. Aber ich glaube, wenn wir das so machen, wenn Berufskollegen ankommen und sagen, das habt ihr toll gemacht und danke für euren Einsatz oder sowas oder auch jetzt nach der Wiederwahl, wenn man dann so auf die Kommentare in den sozialen Medien man nimmt und ich bekomme E-Mails oder auch Briefe sogar, wo dann also auch persönliche wertschätzende Worte drin sind, dann freut man sich schon, weil dann auch irgendwo was angekommen ist. Wir wissen alle, wir können manchmal nicht wirklich alles im Sinne des Berufsstands regeln. Aber so hier und da haben wir schon, sagen wir mal, unsere Finger im Spiel und ich glaube, wir werden wahrgenommen und wir werden auch, und das finde ich auch wirklich wichtig, wir werden nicht nur als die Vertreter der Steuerberater und Steuerberaterinnen wahrgenommen, sondern man hört uns auch gerne zu, weil wir ja im Grunde genommen durch unsere Tätigkeit ja die kleinen und mittleren Unternehmen ja auch immer im Blick haben. Wir wissen, was da passiert. Und ich glaube, viele im politischen Berlin haben erkannt, dass wir da eben auch sehr wertvolle Impulsgeber sind, weil wir einfach uns da auskennen, weil wir wissen, wo deren Problem ist und wo man manchmal sagt, naja, vielleicht ist auch wirklich der kleine und mittlere Unternehmer hier nicht so gut vertreten. So in dem Ganzen. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist manchmal so, dass man schon das Gefühl hat, dass bestimmte Sachen zwar durchdacht sind, aber nicht im Sinne der Kleinen. Und ich glaube, wir Wir brauchen aber genauso auch kleine Unternehmen, also alle haben mal klein angefangen, aber wir brauchen tatsächlich auch Unternehmen, die klein bleiben. Und wir brauchen die Freiberufler und so. Und das sind ja meistens keine großen Läden, die dann betreut werden. Und so, glaube ich, haben wir uns hier auch einen Namen gemacht. Nicht nur durch Corona, also die Corona-Zeit, da könnte ich ja alleine, weiß nicht, wie viele Podcasts wir da das Gefühl könnten. Weil da habe ich ja auch ganz aktiv da mit dem Bundeswirtschaftsministerium zusammengehabt. Und das war auch so etwas, wo niemand gedacht hat damals, dass das mal so eine Dimension sein wird. Aber auch da waren wir natürlich und sind es ja immer noch auch geschätzte Gesprächspartner, weil wir eben auch wissen, was da draußen los ist. Und in diesen Runden, die es damals gab, da war ich der einzige Steuerberater, das heißt der einzige Praktiker. So, wir waren zwar mehrere Institutionen, die dort vertreten waren, aber ich war der Einzige, der auch mal einen Antrag gestellt hat. Ja,
ist spannend eigentlich, ne?
Und das war unheimlich spannend. Und dass da nicht alles so gut gelaufen ist, ja, aber das muss man auch akzeptieren. Manches ist auch wirklich unglücklich, manches haben wir auch wirklich erkannt und es ist nicht gelöst worden. Aber wenn ich an die ersten Hilfen denke, die wir dann, also diese November- und Dezemberhilfen, das wurde ja innerhalb kürzester Zeit konzipiert mit uns allen. Also das, und da konnte man schon, diese Praktiker-Expertise schon gut gebrauchen, weil man bestimmte Konstellationen ja gar nicht gesehen hat. So, ich will nicht sagen, dass das alles unfehlbar war, aber das in wenigen Wochen auf die Bahn zu bringen, war damals schon eine Leistung, die auch dazu beigetragen hat, dass wir nachher wirklich also bei vielen Sachen gefragt wurden als Berufsstand.
Das ist wirklich spannend, weil dann und ohne dich oder das, was du gemacht hast, jetzt zu heroisieren, ganz klar, also ich versuche da schon, das irgendwie, so wie du es gerade gesagt hast, auch differenziert zu betrachten, aber dann wäre das, so wie ich dich verstanden hatte, wohl anders ausgegangen, wenn du als Praktiker da nicht dabei gewesen wärst, oder?
Ja, ich war ja damals quasi im Präsidium des Deutschen Steuerberaterinstituts und wir machen, das muss man zur Struktur wissen, DSDV und DSDI, die Präsidiensitzungen machen wir gemeinsam. Also das ist jetzt nicht so entscheidend, wo ich im Präsidium gewählt wurde, sondern die Aufgaben werden verteilt. Und der damalige Präsident hatte gemeint, also kümmerst du dich mal bitte um Corona, um die Hilfen. Und das war,
klingt ein bisschen so, als würde man zur falschen Zeit am Kopierer stehen, weißt du, und kriegst dann so ein Ding zugeschoben.
Und das war, der Punkt war dann damals, es ging, es drohte ein Fristende und es gab immer wahnsinnig viele technische Probleme und eigentlich war die Hauptaufgabe zu dem Zeitpunkt, als das so entschieden wurde, war eben auszuhandeln, dass es auf jeden Fall eine technische Fristverlängerung geben muss, weil wenn das ganze System so instabil ist und da verliert einer deshalb unter Umständen den Anspruch, das wäre ja fatal. Und das war damals so der Punkt, damit begann das und dann lief das so in den Oktober rein und es gab dann so Telefonrunden mit teilweise 100 Leuten, 120 Leuten und plötzlich war dann ja Ende Oktober die Ansage, da kommt jetzt ein Lockdown und es muss die Novemberhilfe kommen und die soll umsatzbasiert sein. So, und mit einem Mal war das plötzlich ein Riesenprojekt und ich weiß nicht, viele Kolleginnen und Kollegen werden sich sicherlich noch dran erinnern, wie das damals war. Wir haben dann ja diese Novemberhilfen erarbeitet und dann hieß es, es werden Abschläge gezahlt und ich kann mich an die erste Sitzung erinnern, da wurde dann gesagt, nach einer Woche irgendwie waren 86.000 Anträge gestellt und 75% davon waren mit Abschlägen beschieden und dann habe ich meinen Arbeitsplatz mal angesehen und gedacht, warum bin ich eigentlich so weit weg von dieser Quote 75%, ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt 4, 5, 6 Fälle gemacht und hatte einen einzigen Abschlagsbescheid. Und dann habe ich den nächsten gemacht und noch einen und noch einen und es änderte sich nichts. Ich habe keine Abschläge bekommen für den Mandanten und habe dann gesagt, das kann auch irgendwie nicht wahr sein. Ja? Und habe mir überlegt, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesen Fällen? Und also richtig Praxis, aus meiner Praxis, so, dann habe ich ein paar Leute angerufen, die sagen, wie sieht's denn bei euch aus? Ja, da sah es nicht anders aus. Und dann habe ich natürlich Bundeswirtschaftsministerium angesprochen und habe gesagt, Leute, also irgendwas haut da nicht hin. Nee, das Programm ist getestet, da ist alles in Ordnung. Ich glaube da beim Beihilferecht, da ist irgendwie, muss da was im Programm sein, dass die Dinger ausgesteuert werden, weil das kann ich mir nicht vorstellen. So, und dann haben sie das recherchiert und haben tatsächlich, kam irgendwann ein Anruf, da sei was dran gewesen, man hätte jetzt irgendwie 20.000 Fälle oder sowas dort verortet. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass man da so ein Erfolgserlebnis hatte.
Ja,
ich war schon gerade vom Erfolgserlebnis. Und während des Gesprächs habe ich gedacht, das reicht aber nicht. Außerdem hatte ich immer noch keinen. So, und dann sind wir der Sache dann also tatsächlich mit dem Bundeswirtschaftsministerium mächtig auf den Grund gegangen und ich war da auch penetrant und konnte natürlich auch das Netzwerk nutzen, weil es ging natürlich darum, dass man auch ausschließt, dass es regional ein Problem ist. Und das konnte ich natürlich mit dem Netzwerk des DSDV und den Personen, die ich bis zu dem Zeitpunkt schon kannte, konnte ich das natürlich gut machen. Und ich hatte tatsächlich an der Stelle recht. Ich hatte das auch richtig verortet. Und ich weiß, dann eine Woche vor Weihnachten oder sowas, am Freitagabend liefen ja dann alle unsere Postfächer voll.
Und ja.
Es war natürlich, ein Genuss, jetzt auch diesen Moment zu haben, ja, wo auch in einschlägigen Steuerberaterforen ja alle feiern, dass jetzt die Abschläge gekommen sind. Klar waren ein paar US-Dollar, das ist dann so. Aber es haben sich alle wahnsinnig gefreut, dass das jetzt geklappt hat. Und man selbst war jetzt im Grunde derjenige, der das alles irgendwo angestoßen hat. Denn so, und die Leute haben ja auf dieses Geld gewartet. Es war ja Lockdown-Zeit und es war ja so schon schlimm genug, dass wir schon dicht an Weihnachten dran waren. Das heißt, wir hatten ja schon 6-7 Wochen verloren. Und insofern, das war so der Moment, wo man natürlich gesagt hat, also es lohnt sich auch, ja. Also das, und dieses Erlebnis braucht man schon ab und zu mal, ja. Also dann ist man auch, kann man auch mal seine Leistungsfähigkeit verschieben.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz entscheidend sogar, um genau so was machen zu können, weil du würdest das, glaube ich, nicht machen, wenn alle nur auf dir rumtreten würden. Dann würdest du es wahrscheinlich 4 Jahre machen und dann bräuchtest du aber schon einen ganz, ganz hohen Antrieb, wenn du sagst, okay, ich lasse die nächsten 4 Jahre auch nochmal auf mir rumtreten und habe nicht einen Punkt, an dem es mir irgendwie was gegeben hat, was zurückgegeben hat.
Also klar muss man sich hier und da auch Kommentare erwehren oder wenn sie auch manchmal vielleicht auch wirklich einfach mal ignorieren.
Erinnerst du dich?
Also,
da an das,
was? Das gibt es auch und gerade Corona, diese Corona-Wirtschaftshilfen, da war uns ja allen, also mir war klar, gewinnen können wir eigentlich nicht, weil einfach viel zu viel mitsprechen und es wird immer das geben, was einfach unglücklich gelaufen ist. So, wir müssen jetzt sehen, dass wir das irgendwie vernünftig zu Ende kriegen, dass man jetzt mit den Schlussabrechnungen da auch irgendwo kommt. Aber da gab's natürlich wahnsinnig viele Leute, die das alle viel, viel besser wussten, ganz klar. Und gut, ohne aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, aber ich muss da schon mal auch eine Lanze brechen. Das Team, was da zuständig war, oder die Teams, die über die Zeit da zuständig waren, vor allen Dingen im Bundeswirtschaftsministerium, das war schon wirklich grandios, ja, also, weil wir haben ganz früh morgens gesprochen und wir haben mitten in der Nacht Telefonkonferenzen gemacht. Und es war, wir haben es immer irgendwie noch hingebracht. Es war manchmal so, dass man abends irgendwas bekam, das sollte ich mir da mal durchgucken, weil da morgens bestimmte Leute darüber abgestimmt haben. So, und kann man das so machen? Und so, dann haben wir das irgendwie verständigt. Dass wir dann politisch nicht alles durchbekommen haben, das ist ärgerlich. Und auch viele Sachen wären vermeidbar gewesen, wo wir uns nicht durchgesetzt haben, wo vielleicht die Länder nicht mitmachen wollten oder bestimmte Länder einfach nicht mitmachen wollten. Also das ist wirklich so. Und deshalb können wir es natürlich allen Steuerberaterinnen und Steuerberatern oder allen prüfenden Dritten am Ende auch nicht recht machen.
Ja.
Und ich bin selbst über manches auch enttäuscht, auch dass wir jetzt also auch den Blick verändern. Ich sage mal, unter dem Eindruck von Corona hat man anders gesprochen als heute. Und ich habe damals, da gab es also verschiedene Sachen, aber da ging es auch darum, dass man irgendwie definieren wollte, was Corona-bedingt ist und sowas. Und dann hatte man da so eine, ich sage ja, so eine halbwegs so eine Formel da aufgestellt. Dann habe ich gesagt, also ja, aber wenn ich jetzt den und den Fall nehme, dann ist der ja gerade dann wieder nicht drin. Ja, dann schreiben wir den quasi dann dazu, so, so diesen Fall. Okay, also der hat dann quasi einen Ausnahmestatus. Ja, und sage ich, was ist denn mit dem? Und was ist denn mit dem? Ja, der, die auch. Ja, der. Das können wir hier beliebig weitermachen. Ja, das, dieser Katalog der Ausnahmen wird ja so wahnsinnig groß, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Boah. Und diese Beispiele, die ich damals gebracht habe, die habe ich dann gebetsmühlenartig später in den ganzen Auseinandersetzungen, wie gesagt, Workshops und wo man dann so, wo die Corona-Zeit so ein bisschen verblasste in den Köpfen, habe ich immer diese Beispiele vorgeholt und habe gesagt, also erinnert ihr euch an diese Beispiele? Die habe ich damals gesagt, da wart ihr alle dafür, dass das Corona-bedingt ist und heute seht ihr das anders. Und das ist eben, dass der Blick verändert sich über die Zeit.
Ja.
Und wir müssen jetzt natürlich als Berufsstandsvertreter dann auch aufpassen, dass das eben noch so bleibt und dass wir das, was damals gewollt war, auch wirklich, dass das jetzt umgesetzt wird. Deshalb, also wir müssen endlich dieses Kapitel Corona abschließen. Aber wenn ich sehe, dass also immer noch wahnsinnig viele Bescheide ausstehen, dann ist das natürlich etwas, was also für uns ganz unglücklich ist, weil wir kommen dann ein drittes Mal und müssen das nochmal oder ein viertes Mal und müssen das nochmal abarbeiten. Aber es ist natürlich auch für die Unternehmen eine Hängepartie, denn die wissen immer noch nicht, ob sie das jetzt behalten können oder nicht.
Und das ist ja für eine Planungssicherheit total wichtig. Also,
ja, das ist für die kleinen Unternehmen, das ist eine Katastrophe. Ja.
Ja.
Das ist echt eine Katastrophe.
Ja. Da jetzt nochmal auf deine vergangenen 4 Jahre geblickt, wenn wir jetzt gerade so sagen, okay, du bist gerade frisch gewählt worden, also wir gucken einmal zurück auf die vergangenen 4 Jahre, das war wahrscheinlich viel geprägt von Corona und von genau diesen Themen. Was würdest du noch sagen, waren so die, ich nenne es mal Errungenschaften, die du hattest in diesen 4 Jahren als Präsident?
Also es fing, wir hatten noch Corona, es war 2021.
Ja, genau, bist mitten in Corona reingekommen, ne?
2021. Im Juni bin ich Präsident geworden, hatten wir einen relativ entspannten Sommer, aber wir haben eigentlich, dann ging es ja schon darum, Steuerberatertag.
Ja. Ja,
der Deutsche Steuerberatertag findet traditionell so im Oktober statt. Konnte man nicht durchführen. Also wahrscheinlich nicht.
Okay.
Ja, also jedenfalls macht ein Steuerberatertag in meinen Augen keinen Sinn, wenn wir nur 500 oder 600 Gäste begrüßen können. Das ist das macht keinen Sinn. Und dann haben wir uns ja dazu entschieden, den Steuerberatertag in einer Wohnung durchzuführen. Ja, und das war schon ein besonderes Erlebnis, ja, einen ganzen Steuerberatertag aus der Wohnung abzubilden. Für mich ja sowieso der allererste. Mhm. Also jetzt kein großer Saal, keine Ausstellung, sondern eine Wohnung.
Ja.
Und dann hatte man bis dato ja schon einige Sachen auch erlebt, wenn man versucht, etwas, was man vorher in Präsenz gemacht hat, in Digitalen abzubilden, das kann man nicht einfach eins zu eins übertragen und sagen, so machen wir das. Und so haben wir uns dann überlegt, na, ein bisschen kurzweiliger muss es dann schon sein. Und dann gibt es eben keine Rede, sondern es gibt ein Interview. Ne? Und das ist dann, wer das mal gemacht hat und weiß, dass in einem Interview, dass in einer Rede beim Steuerberatertag ja viele, viele Themen abgearbeitet werden müssen. Und ich war ja dann nun auch nicht der da schon bühnenerprobt war. Und jetzt das Gleiche in einem Interview zu machen, und zwar ein Interview so zu gestalten, dass man diese ganzen Themen alle abarbeitet. Das heißt also, man kann das nicht auswendig lernen. Das habe ich auch nicht gemacht. Und man hatte mich auch gar nicht, also man hatte auch gar nicht gesagt, dass wir das ohne Schnitt machen wollen. Da war ich also echt überfahren. Aber man hat diesen Moment so gehabt, wie komme ich bloß immer von dieser einen Frage zu eigentlich? Ich muss ja dem Moderator
möglichst
den Weg dahin geben, damit wir diesen Strauß an Themen abarbeiten können. Und das hat also am Ende des Tages so viel Spaß gemacht. Ich habe ja damals, den Moderator Marc Bartor mit dabei gehabt. Und also mittlerweile muss ich sagen, also ich hatte den so gerne dann an meiner Seite bei diesen Steuerberatertagen, weil das einfach, das ist so eine Verbindung damals gewesen, aus dieser Wohnung heraus so 2 Tage on fire. Und also das war wirklich, das war toll. Also es hat einfach nur Spaß gemacht. Und so begann das dann nachher eigentlich, dass man sagt, so, und jetzt dann sind natürlich die ganzen fachlichen Themen. Corona hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass dass, sagen wir mal, alles ein bisschen das Netzwerken natürlich reduziert war. Ich war sowieso jetzt neu, also es musste alles irgendwie neu anfangen. Und dann, sagen wir mal, auch in Berlin sein Netzwerk aufzubauen, Ampelregierung war frisch. Mhm. Das war dann schon, das waren schon interessante und herausfordernde Sachen. Aber das, glaube ich, das haben wir ganz gut über die Zeit hingebracht. Und heute haben wir auch, muss ich sagen, also wirklich auch stabile Kontakte. Und das ist jetzt, haben wir auch eine neue Regierung und wechseln auch Köpfe und Personen. Aber das ist etwas anderes als damals. Damals durch Corona bedingt war vieles eben gar nicht mehr da. So, das ist dann eine Aufgabe, aber der letzten 4 Jahre gewesen, was ganz gut funktioniert hat. Und dann, ja, wenn wir uns so die Gesetzgebung und sowas angucken, wissen wir ja auch, was da alles so gekommen ist. Also langweilig war uns nicht.
Ja. Ja.
So, und Brüssel, wir haben da ein gemeinsames Büro auf mit der Bundessteuerberaterkammer in Brüssel auch noch, weil das kommt ja eben auch sehr viel aus Brüssel. Und wir haben dort auch gemeinsam eine Kooperation German Tax Advisors. Das heißt also, wer mal irgendwann das Logo sieht, German Tax Advisors, der weiß, dass die PSDWK und der DSDV ist, weil wir haben gesagt, wir können eigentlich, was aus Europa kommt, wir können gar keine unterschiedlichen Auffassungen haben. Also wir können natürlich hier und da Nuancen vielleicht mal so eine Überlegung haben, aber so grundsätzlich kann ja eigentlich, kann gar nichts zwischen uns stehen.
Und
er sagt, okay, es ist auch wahnsinnig aufwendig, Brüssel zu bespielen, sozusagen. Also, und das können wir uns dann auch aufteilen, weil das ist ja nochmal etwas, wo wir gesagt haben, das auch noch zu leisten und permanent in Brüssel präsent zu sein, das kann uns so nicht gelingen und das können wir gut und gerne auch gemeinsam abdecken.
Ne? Ja.
Und deshalb haben wir da eine Bürogemeinschaft und der Präsident der Kammer oder auch ich oder andere, die für Europa zuständig sind, die fliegen dann mal rüber oder fahren rüber und nehmen da die Termine wahr.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, was heißt bespielen? Kannst du das so ganz konkret mal beschreiben? Also ist es, dass du tatsächlich zum Telefon greifst? Ist es, dass du zu bestimmten Terminen einfach in Brüssel sein musst und Präsenz zeigen musst? Also wie bespielst du Interessen und Themen?
Naja, also viele Sachen werden ja durch die, das ist ja ähnlich auch wie in Berlin. Da gibt es auch Mitarbeiter und da gibt es eben auch die Mitarbeitenden in Brüssel für unsere beiden Organisationen, die natürlich das Ohr in der Zeit haben. Brüssel ist es auch ein relativ kleiner Bereich, wo, sagen wir mal, also dieses Europaviertel ist auch ein relativ kleiner Bereich. Es ist, die sind sehr gut vernetzt und dann kriegt man ja schon mit. Und wenn dann was ansteht, dann also irgendwelche Themen, die dann die EU-Kommission oder so aufs Gleis gesetzt hat, dann ist es natürlich an uns, dann auch mit den Parlamentariern ins Gespräch zu kommen. Wir haben in Brüssel ein bisschen, also in Brüssel, in Europa, das Problem, dass wir diesen Beruf der Steuerberaters ja in anderen Ländern so nicht haben. Und wir haben vieles, wenn es um unser Berufsgeheimnis geht oder so, dann übersetzt man eigentlich immer die Sachen so, als wenn es nur für das Organ der Rechtspflege gilt. Dabei nicht für das Organ der Steuerrechtspflege. Und wenn dann diese Sachen kollidieren mit unserem Berufsrecht hier im Inland, und dann müssen wir natürlich auch darauf hinweisen. Wir wollen dann natürlich auch diesen Vertrauensbonus, den wir in den Kanzleien haben, den brauchen wir ja auch als Berufsstand. Deshalb ist also der Zugang in den Beruf ja auch reglementiert. Ja, ich komme über eine Prüfung, komme ich dahin. Aber die muss ich dann auch machen. Und das will man ja möglichst in Brüssel nicht, sondern da soll ja jeder alles machen dürfen. Also, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir zutrauen würde, am offenen Herzen zu operieren. Also auch da muss ich ja eine Zugangsvoraussetzung haben. Also ähnlich sehen wir das ja auch, weil wenn wir das vom Bürger her denken, braucht der Bürger ein Vertrauen in den Berufsstand. Wenn er reinkommt, muss sich doch ein Mandant relativ schnell uns anvertrauen.
Ja.
Das schaffen wir sonst nicht, sondern wir müssen schnell eine Vertrauensbasis finden. Das heißt, er muss auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss dort reinkommen. Er muss sicher sein, ich habe hier mit einem Steuerberater zu tun, Das ist eine Qualifikation. Das ist nicht nur ein goldenes Schild an der Wand, wo irgendwie einer Steuerberater aufgeschrieben hat, sondern so, da steht was dahinter. So, und diesen Vertrauensvorschuss brauchen wir. Und das müssen wir natürlich auch in Brüssel anbringen, dass so das in Deutschland funktioniert. Und es funktioniert ja nicht schlecht. Auch im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten funktioniert das System ja nicht schlecht. Und das müssen wir dort natürlich anbringen. Und dann kommt natürlich, wenn die ganze viel Bürokratie kommt aus Brüssel, auch da muss man natürlich rechtzeitig mal dann auch hin und dann mal einen Klartext sprechen. Und ich muss aber schon sagen, dass man in Brüssel auch aufmerksam viele Dinge verfolgt. Also ich war jetzt im Dezember, war ich 2024, war ich dann drüben, haben wir ein paar Gespräche geführt mit Abgeordneten, auch mit der EU-Kommission. Und interessanterweise, es wird ja üblicherweise dann, werden die Themen ja auch vorher, über die man sprechen möchte, werden auch mitgeteilt. Und da war es aber so, dass dieses Gespräch sehr, sehr offen und sehr konstruktiv war in der Kommission und dass plötzlich die Frage kam, sagen Sie mal, Lüth, in der Anhörung im Dezember 2023, als es um Ihre Vorbehaltsaufgaben ging, da haben Sie da vehement verteidigt, dass die Umsatzsteuervoranmeldungen etwas Wichtiges sind. Können wir das nochmal vertiefen? Und dann ist es natürlich etwas, wo ich sage, da bin ich jetzt als Praktiker eigentlich genau richtig.
Ja
weil
ja.
Das kann ich beschreiben. Und zwar bilde ich mir jedenfalls ein, und zwar so, dass jemand, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat, dass der damit auch was anfangen kann mit dieser Information. Was ich aber sehr erstaunlich fand, dass man sich also wirklich damit ja offensichtlich beschäftigt.
Genau. Und das war gerade auch mein Gedanke.
Diese Anhörung war ein Jahr her.
Ja.
Und das Thema war natürlich immer noch irgendwo da. Aber man hatte sich auch auf das Gespräch vorbereitet und man konnte mich sozusagen zitieren. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Das ist irgendwo eine Frage der Anerkennung,
ja, total,
dass man sich damit tatsächlich auseinandersetzt, ob man sich damit positiv auseinandersetzt oder nicht. Aber man setzt sich zumindest erstmal mit unserer Meinung auseinander. Und das, glaube ich, ist schon für den Berufsstand nicht so schlecht.
Ja, auch alleine die Wertschätzung, die da mitschwingt, einmal dir persönlich gegenüber, natürlich dich nochmal anzusprechen, aber auch jetzt dem ganzen Berufsstand gegenüber das wirklich verstehen zu wollen, ne? Nicht zu sagen, ja, der hat da irgendwas erzählt, aber ist egal, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen, nochmal nachzufragen und zu fragen, können wir da nochmal vertiefen? Das ist ja eine totale Wertschätzung auch, die darüber kommt.
Ja, also, und deshalb lohnt sich das auch mal darüber, und deshalb muss man, also darüber sage ich immer, also ein Elfjahr ist ja nun auch nicht weit, aber dass man nach Brüssel fährt und dass man selbst auch mal Flagge zeigt, aber die Hauptaufgabe liegt tatsächlich ja eher in Berlin. Es funktioniert ja ähnlich, ja, also auch hier ist es so, wenn wir ins letzte Jahr schauen, ja, Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2024, der wurde uns hier am Freitag vor Pfingsten übersendet, aber erst abends, sodass die Mitarbeitenden hier damit konfrontiert waren am Dienstag nach dem Pfingstwochenende. Und die Ende der Stellungnahmefrist war Freitag. Freitag Dienstschluss. So,
ja, okay.
Da haben sie jetzt 243 Seiten vor sich, ja, und das ist dann schon, also da muss man schon sagen, das ist schon eine Herausforderung, das A durchzuarbeiten und dann auch noch dem zu entgegnen und das alles dann auch in enger Abstimmung dann immer, da habe ich hier wirklich ein tolles Team, die dann auch wirklich begleiten, aber wir können natürlich nicht jeden einzelnen Punkt da irgendwo aufgreifen, sondern wir müssen tatsächlich abstimmen, auf welche Punkte fokussieren wir uns jetzt, wo wollen wir jetzt wirklich uns äußern. Und wenn das dann erledigt ist, dann geht das ja aber auch weiter, dann gibt es ja eben auch die politischen Gespräche und dann kann man natürlich auch noch zusätzliche Punkte aufwerfen und man arbeitet das natürlich weiter durch im weiteren Verfahren und ja, so wie es dann andere machen. Und das gehört dann eben zu unseren Aufgaben. Und dass man dann eben auch die Abgeordneten versucht, davon zu überzeugen, dass das eben vielleicht nicht ganz richtig ist und dass man es anders besser machen könnte. Und das gehört dann zu meinem politischen Spiel hier, dann sozusagen, ja.
Ja, wir zeichnen auf in Berlin. Also wir sitzen hier bei euch in einem Büro. Auch da interessiert mich nämlich wieder, wie ich mir das vorstellen kann. Die nächste U-Bahn-Haltestelle ist, glaube ich, Janowitzbrücke. Und man ist, glaube ich, so, wenn man zu Fuß gehen würde, wahrscheinlich eine Viertelstunde, würde ich mal schätzen, bis zu den Abgeordnetenbüros, oder? Oder ist es länger?
Ja, bis zu den Abgeordnetenbüros, ja. Also ich glaube, Wenn man normal geht, ist es ein bisschen länger, aber ja.
Deswegen ist es wahrscheinlich mit der U-Bahn. Aber genau, es ist alles ist
mit S- und U-Bahn ist das eigentlich alles ganz gut zu erreichen hier.
Genau. Wir
sitzen schon ziemlich zentral hinterm Alexanderplatz, genau, am Haus der Verbände.
Der Grund, warum ich das frage, ist, weil auch da versuche ich mir eine Vorstellung zu machen und deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Also es ist jetzt nicht unglaublich weit. Man bräuchte jetzt nicht unglaublich lange von hier, vom Haus der Verbände, wo wir gerade sitzen, bis rüber zum Deutschen Bundestag. Jetzt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, man muss da auch mal mit Abgeordneten dann mal wieder sprechen? Jetzt ist irgendein Thema aufgekommen und du denkst aber, was ist denn mit denen los? Brennt denen der Helm? Läufst du dann darüber? Greifst du zum Telefon? Was passiert da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ja ein bisschen drauf an, wie gut man mit den Abgeordneten schon klarkommt. Also es entsteht ja auch etwas über die Zeit, das muss man auch sagen. Und jetzt aus der letzten Legislaturperiode, dann hat man ja auch unterschiedliche Ansätze. Man hat natürlich auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten. So, sicherlich ist das persönliche Gespräch immer das Wichtigste. Finde ich jedenfalls, weil man dann wirklich auch Nuancen mal besprechen kann und auch Nachfragen und so dann viel besser funktionieren, auch als am Telefon. Aber es gibt auch schon mal den Moment, wo Eile geboten ist und wo man dann sagt, oh jetzt, ja, also jetzt müssen wir doch gleich mal was klären, bevor das hier einschläft. Und man unterschätzt das teilweise ein bisschen. Wir hatten auch gestern hatten wir konstituierende Sitzung des neuen Präsidiums und zwischendurch gab es dann doch mal, musste ich eine Pause machen, weil wir ein, ich sag mal, ohne dass ich Namen nennen will, aber ein politisches Gespräch stand an und das war sehr wichtig, dass wir das noch platzieren. Deshalb habe ich dann mal eben Pause angeordnet sozusagen,
ja, ja.
Dann schnell ins Nebenzimmer gegangen und habe dann das Telefonat geführt. Und ja, einen guten Kontakt zu den für uns relevanten Abgeordneten, die jetzt sich mit den Finanzen beschäftigen zu haben, ist schon wichtig. Mhm. Das heißt nicht, dass wir mit allen immer so kumpelartig unterwegs sind, das nicht. Aber eine gegenseitige Wertschätzung, die man sich über die Jahre aufbaut, ist nicht das Schlechte.
Nee, aber das ist eine Partnerschaft am Ende.
Ja, es ist ja auch so, dann hat man natürlich Steuerberater, die also vorher Steuerberater waren, dann eben die Abgeordnete geworden sind und teilweise auch die Praxis noch weiter betreiben. Da können sie natürlich im Gespräch anders ansetzen. Wenn es aber Leute sind, die also steuerlich normale Kenntnisse haben, weil Finanzen sind ja nicht nur Steuern,
ja.
Dann muss man sich etwas mehr Zeit nehmen, finde ich aber auch wichtig, dass man versucht, das auch wirklich so zu erklären, dass man auch dem steuerlichen Laien, ja, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber dass man auch da sagt, hier ist das Problem,
ja,
dass er trotzdem diese Problematik tatsächlich versteht. Und das finde ich, das ist spannend, aber das immer so auch mit Beispielen zu versehen, dass man das wirklich also auch begreifen kann, wenn man vielleicht nicht so ganz tief in der Materie drin ist. Das finde ich schon wichtig. Und was in der letzten Legislaturperiode war, eben, das ist etwas, wo ich auch wahnsinnig viel auch bei gelernt habe. Und auch ein Thema neben diesen Wirtschaftshilfen, Corona, wo man sich also wirklich gut einbringen konnte. Ich war in der Expertenkommission bürgernahe Einkommensteuer. Der Christian Lindner hatte ja als Minister noch zwei Expertenkommissionen einberufen. Einmal für vereinfachte Unternehmenssteuer und einmal für bürgernahe Einkommensteuer. Und die Idee fand ich, also als ich gefragt wurde, ob ich da mitwirken könnte, die Idee fand ich ja so großartig, weil wir haben alle unsere Erfahrungen in der Kanzlei, wo wir sagen, das kann ja alles nicht wahr sein. Ja, warum tun wir uns das an? Und ich finde, da gibt es ganz, ganz viele gute Ansätze und es ist mir ja natürlich klar, dass niemand das Ding hier nimmt und sagt, genau das machen wir und zwar alles. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen, auch wenn die Ampel noch gehalten hätte.
Mhm.
So, aber wir haben in einem halben Jahr, weil mehr Zeit war ja gar nicht, in einem halben Jahr haben wir im Grunde uns überlegt, was kann man machen, was auch wirklich schnell umsetzbar ist und was kann wirklich auch mal weg. Ja, und dann mit Koryphäen des Steuerrechts dann zu fachsimpeln und so diesen praktischen Impuls reinzubringen und auch mal zu hinterfragen, so ist das, also die Wissenschaft sieht ja manches dann doch anders und die haben auch gesagt, es war einfach dieses Zusammenspiel dieser 13 sogenannten Experten, das war wirklich, da lernt man das. Also das ist wirklich, das war eine tolle Sache, als dann dieser Bericht fertig war und er übergeben wurde und ich könnte an die aktuelle Politik appellieren, ignoriert diese beiden Berichte, die dort entstanden sind, nicht. Da sind ja wirklich gute Ansätze bei. Und es gibt eben Sachen, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch in der Praxis nicht. Ja, also diese Frage in der Steuererklärung, so haben Sie Homeoffice gemacht oder Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte? Da kommt als Gegenfrage, ja, was ist denn günstiger? Ja, die Wahrheit natürlich. So, also diese ganzen Abgrenzungsproblematiken für häusliche Arbeit. Ja. Brauchen wir das? Das brauchen wir doch nicht. Arbeitstage, Pauschale, Punkt. Ja. So, und dann kann man sich was für die Fernpendler überlegen, und weil das ist wichtig, wenn man lange Arbeitsweg hat. Aber dann kann man auch diese ganzen Abgrenzungsschwierigkeiten zu häuslichen Arbeitszimmern könnte man abschaffen. Ja, wer meiner Kolleginnen und Kollegen hat denn das auch schon erlebt, dass eine 90-jährige Dame im Büro anruft? Also ich habe sie erlebt.
Ja, wahrscheinlich alle, oder? Deswegen zuschriften dazu gerne alle, sie reden an dich. Weil sonst
das haben wir alle schon erlebt, wahrscheinlich. Manchmal waren sie 85, aber mein Beispiel war tatsächlich, sie waren 90-jährig, rief an und meinte, sie hat eine Aufforderung gekriegt, Steuererklärung abzugeben. Und sie hat in ihrem ganzen Leben noch nicht eine Steuererklärung gemacht. Weil eben Ostvergangenheit und dann in der Wendezeit, also quasi Altersrentner geworden. Und sie weiß gar nicht, was sie hier machen sollen. Sie weiß gar nicht, was sie hier zusammensammeln soll und ob wir ihr mal eine Liste geben können. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir so nicht. Also das machen wir nicht. Da kommt mal jemand vorbei auf einen Kaffee.
Ja,
ja, und da ist meine Kollegin hingefahren. Und also betriebswirtschaftlich will ich das jetzt nicht bewerten, weil das ist, aber da war eben dann doch noch so dieses Helfersyndrom, was wir dann doch alle in uns haben irgendwie.
Ja,
aber die Frage ist doch, braucht man das?
Mhm. Ja?
So, und auch da hat sich die Expertenkommission wirklich Gedanken gemacht. Und auch da muss ich sagen, hat dieses ganze Netzwerk, und jetzt komme ich wieder auf Mecklenburg-Vorpommern, das ist eben, wenn man also vertrauensvoll und ordentlich miteinander umgeht und arbeitet, dann kommt auch mal was zurück. Und das ist hier so das klassische Beispiel mit den Rentnern.
Hey.
Ich hatte mich da schon vor 2021, als ich gerade frisch das erste Mal gewählt war, mich in der FAZ geäußert, dass da ein Riesenproblem auf uns zukommt, weil das ja natürlich klar war, durch
dass
da immer mehr Rentner in die Steuerpflicht kommen. Und ich hatte damals schon viel Zuspruch aus der Finanzverwaltung bekommen, die das also ähnlich gesehen haben. Und als es dann offiziell wurde, dass diese Expertenkommissionen gerufen wurden und bürgernahe Einkommensteuer schreit ja regelrecht danach, dass man auch solche Themen mal hinfasst, bekam ich dann einen Anruf aus dem Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, dass sie das also gesehen hatten und sie würden gerne mal mit mir über die Rentenbesteuerung sprechen. Und jetzt haben die sich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man das vielleicht lösen kann. Man muss ja auch nicht alles doppelt machen. Und ich fand, das war wirklich konzeptionell ein guter Ansatz, weil man sich auch darüber Gedanken gemacht hatte, wie kann man sowas einführen, wie kann man das gegebenenfalls auch in Stufen einführen, dass wir es alle ein Stück weit leichter haben und dass am Ende des Tages auch rauskommt, dass kein Rentner mehr eine Steuererklärung machen muss, es sei denn, er hat wirklich noch so andere Einkünfte und sowas ähnliches. So, und das war wirklich auch eine gute Grundlage für die Expertenkommission zu sagen, okay, wir nehmen das hier mal als Grundlage, als Ausgangspunkt und schauen mal, wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen.
Ja.
Und eigentlich ist es eben dieses, man freut sich, dass, also man nimmt das zur Kenntnis und sagt, mit dem würden wir das gerne auch besprechen. Und das finde ich, das ist schon auch eine schöne Geste, dass man dann sagt, dem erzählen wir mal, was wir uns schon gedacht haben. Ja,
ja. Also. Genau, und idealerweise tauschst du dich aus und der eine lernt vom anderen, wie du es über die Expertenkommission beschrieben hast. Ne? Da sitzen sehr, sehr intelligente Menschen zusammen, die alle ihre Perspektive haben und im besten Fall lernt ja jeder von jedem. Und dann hat es sich total gelohnt, dahin zu gehen. Und dann wird mir auch total klar, warum du die Arbeit machst, die du machst, weil sie Sinn ergibt plötzlich.
Ja, natürlich das Simmeln, ja. Und wenn man da noch dafür brennt, ich meine, das ist dann freut man sich auch, wenn dann eben, ich sag mal, wenn das dann zurückkommt, wenn man dann also merkt, okay, wir haben ja jetzt eine Basis geschaffen, dass wir uns gegenseitig anrufen können, dass wir, wenn wir ein Problem haben, einen kurzen Weg finden. Und natürlich habe ich meinen Berufsstand im Sinn, aber wir hatten es ja schon, auch kleine und mittlere Unternehmen stehen für mich im Fokus der Arbeit, weil auch das ist wichtig und darüber finden wir auch mehr Gehör. Das ist auch ein Fakt. Und insofern, und wenn dann nachher die Zusammenarbeit dann so ist, dass man gegenseitig sich auch abfragt, wie siehst du das und wie nicht, das ist schon eine schöne Sache, dafür macht man es auch. Und wenn dann am Ende noch was bei rauskommt für alle, dann umso schön, so schön, ja.
Was sind so die Themen der nächsten 4 Jahre?
Naja, wir müssen eben, also die Digitalisierung fällt natürlich, ist rasant, wird rasant bleiben. Da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass wir auch möglichst viele Berufsträger mitkriegen, weil wenn wir sie nicht mitkriegen, wir haben ein Problem mit Fachkräften. Es sind einfach zu wenig. Wir müssen schon sehen, dass wir zumindest die Leute, die zur Verfügung stehen, jetzt auch entsprechend schulen und in die richtige Richtung bringen. Und dann haben wir natürlich mit der Fachkräfteinitiative, die wir gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer und DATEV angeschoben haben, haben wir natürlich auch etwas geschaffen, wo wir jetzt sagen, komm jetzt, bitte. Mhm. Ich warne da immer nur, das ist nicht etwas, was diese drei Institutionen jetzt hier irgendwie auf die Straße, also bis zum Ende auf die Straße bringen, sondern da sind die Kollegen gefordert. Da sind wir wieder bei, das muss authentisch sein. Also die sich in den sozialen Medien wohlfühlen, sollen das in den sozialen Medien machen. Andere, die gerade Kinder im Gymnasium haben, da gibt es Formate, ja. Nachfragen, interessant machen. Und bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das an der Stelle mal sagen kann, nicht immer nur jammern, dass wir so viel zu tun haben. Das muss ich hier machen, wenn es um KISS-Verlängerung geht. Aber das müssen wir müssen über den tollsten Beruf der Welt sprechen. Denn den haben wir. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, wenn ich ehrlich bin, weil wir, Mensch, mit wie vielen verschiedenen Menschen haben wir zu tun, so unterschiedlichster. Wir haben den Handwerksmeister, wir haben, was weiß ich, wen. Das ist ja ein tolles Spektrum. Wir lernen doch unheimlich viel dazu, wenn wir uns dafür interessieren. Wenn wir uns für den Mandanten interessieren, haben wir ein unheimliches Spektrum. Und unsere Mitarbeitenden natürlich ganz genauso. Und das müssen wir in diesen Kampagnen immer bedenken. Und jeder hat da so seine eigenen Erfahrungen. Und deshalb gibt es sowas auch, weil man über diese eigenen Erfahrungen auch wirklich dann versucht, irgendwelche Lösungen zu finden. Und auch diese Fachkräfteinitiative ist in kleinen Gesprächen entstanden. Und ich hatte das ja selbst, mein Sohn war ja auch am Gymnasium und dann wurde man eingeladen zu einem Elternabend mit Schülern, wo es dann um Berufe ging. Und dann saß jemand dort im Gymnasium und hat einen einzigen Beruf, den ein DAX-Unternehmen anbietet. Darüber hat er gesprochen, den ganzen Abend. Und dann habe ich so in die Runde geschaut und habe gedacht, okay, so jetzt sitzen wir hier, es gibt einen einzigen Beruf, der jetzt erklärt wird. Und wenn ich hier so durch die Elternreihen schaue, dann sehe ich da jemanden aus einer Bank. Ich sehe eine Augenärztin. Ich sah einen Installateur einer großen Elektrofirma. Versicherungen und was alles so da war. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, bau eine lange Tafel auf, setz da 5, 6 Leute hin, die alle aus ihrer Berufswelt etwas erzählen. Ja. Und das holt die jungen Leute viel mehr ab. Und das bindet sie vielleicht auch an die Region oder was. Manche wollen ja raus, sei ihnen auch gegönnt, aber manche wollen ja auch gar nicht so weit weg und die suchen irgendwo im Nahbereich etwas.
Ja. Ich hatte einen Gast hier, bei dem das genauso war. Ne? Ein junger Steuerberater jetzt auch, der gesagt hat, mich hat es nie weggezogen. Also es ist auch eine falsche Annahme, glaube ich, dass man immer denkt, es sei so.
Ja, mich hat es ja am Ende auch nicht weggezogen. Aber ich bin auch immer noch da, wo ich früher mal war. Ja. Also, aber warum nichts gegen das DAX-Unternehmen? Aber warum nur ein Berufsbild? Ja. Da macht man einen großen Aufwand und da sitzen so viele interessante Leute im Publikum.
Ja.
Und da bin ich natürlich dann auch nicht bange und bin dann erstmal zu dem Direktor, den ich noch aus eigenen Schultagen kannte und sage, also hier müssen wir was tun, das geht so nicht. Ja. Und das ist so ein bisschen so, das ist so ein Beispiel, wer sich da zu Hause fühlt, der soll das doch jetzt machen. Wir brauchen jetzt ganz viele Kollegen, die aktiv sind, weil das können die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren in den Verbänden oder auch in den Kammern, das können die nicht leisten. Dafür sind einfach zu viele Schulen da, zu viele Spielorte, um das zu verkünden. Da müssen wir ganz viele junge Menschen, ältere Menschen haben und wir müssen das authentisch rüberbringen, weil es nützt auch nichts, wenn ich eine ganz tolle Welt also beschreibe und dann kommt derjenige zu mir und findet
was ganz anderes.
Genau. Ja, findet plötzlich einen Riesenschrank voller Akten und Papier und so. Und ich erzähle vorher von der heilen digitalen Welt. Und auch das fällt mir manchmal auf, wenn ich so Videos oder sowas sehe, dass man also, dann muss man natürlich schon drauf achten, wenn man gefragt wird. Also wir sollten schon mal als Berufsstand uns mal freuen, wenn wir auch interessant sind für Medien. Aber wenn ich dann natürlich erzähle, wie toll digital ich aufgestellt werde und dann hinter meinem Rücken steht ein großes Aktenregal mit lauter Ordnern, dann sage ich immer, Mensch, also Leute, auf Bilder müsst ihr ein bisschen achten. Ja,
total.
Total. Aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg, weil ich einfach denke, dass wir ganz viele junge und dynamische Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren haben, die sich auch dafür interessieren. Weil es gibt ja immer so diesen Moment, man muss natürlich immer bedenken, ich habe da Familienplanung, ich habe natürlich eine Kanzlei aufzubauen. Viele gehen ja erstmal nie doch als Angestellte Steuerberater irgendwo erstmal rein und werden dann später erst Partner. Aber trotzdem, da gibt es wahnsinnig viele Momente im Leben, wo ich mich ganz konzentriert damit auch beschäftigen muss und auch sollte, weil sonst kann das nicht funktionieren. Ich habe ja mal gesagt, wenn ich meinen eigenen Laden nicht im Griff habe, dann kann ich auch nicht die Probleme der anderen lösen. Und das so, deshalb kommt man üblicherweise auch dann tatsächlich mit ehrenamtlichem Engagement etwas später erst um die Ecke. Aber ich finde, mittlerweile gibt es ganz viele wirklich sehr, sehr interessierte junge Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb habe ich mir für die neue Amtsperiode auch vorgenommen, dass wir hier auch nochmal mit ansetzen und hier auch nochmal, sondern einen Arbeitskreis schaffen, wo wir auch diesen Austausch wirklich einfordern und auch benötigen. Weil wenn ich an die Reform der Steuerberaterprüfung denke, wir sind da auf einem guten Weg und wir haben uns da auch viel Gedanken gemacht. Mhm. Aber wir können uns doch mal mit den gerade frisch Bestellten mal auf Bundesebene wirklich mal zusammensetzen und sagen, so, wie war denn euer Empfinden in den einzelnen Bereichen? Ich meine, das mache ich natürlich in Mecklenburg-Vorpommern bei der Veranstaltung, bei der Bestellveranstaltung auch, dass ich da natürlich auch mal so höre, was mir die jungen Leute da so berichten. Und wir machen dann ja auch extra noch Veranstaltungen, wo man sie wirklich wo man wirklich auch mal in Kontakt treten kann. Aber ich finde es eben hier für die Arbeit in Berlin eben auch wichtig. Und das wollen wir jetzt dann auch wirklich auf den Weg bringen, dass wir das mal so ein bisschen aus dem Bund heraus, aus dem gesamten Bundesgebiet heraus, dass wir da junge Leute mal zusammenbringen, die bestimmte Erfahrungswerte dann mit uns teilen, wo wir dann auch sagen, also heute haben wir mal was Digitales, ja, und da brauchen wir mal so euer Feedback. Wir hatten hier mal eine Bank, die wollte dann mit mir mal einen Workshop machen, was ich mir von einer Bank vorstelle als Steuerberater. Und da habe ich gesagt, was ich mir vorstelle, ich bin jetzt 53, das wäre jetzt so das, was ich in den nächsten 15 Jahren, 20 Jahren noch benötige. Ich finde es doch viel interessanter, was stellt sich denn ein junger Üskelege vor? Ja, der jetzt gerade am Anfang steht und der sagt, ja, ich will ja jetzt so ein Bank ist ja in der Regel auch so ein treuer Begleiter über die vielen Jahre. Und ich finde, ich finde es viel wichtiger, dass wir mal die jungen Leute zusammenbringen und die mal sagen, was sie sich unter Bank vorstellen. Und das war so diese Initialzündung. Ich habe, jetzt müsste ich eigentlich schnell so ein Team zusammenbringen.
Ja.
Ja. Und das ist eben, das kriege ich nicht eben, indem ich dann anfange zu suchen, sondern dann müsste ich eigentlich so ein Arbeitsgremium schon haben, die Lust darauf haben, auch das mit uns zu teilen, die dann aber auch gleichzeitig viel mitnehmen durch das, was sie untereinander da so vortragen. Und das ist ja ähnlich, ist das ja hier im Steuerrechtsausschuss, im Berufsrechtsausschuss. Die bringen das mit ein, ihre Fachexpertise, aber nehmen natürlich gleichzeitig auch wahnsinnig viel mit. Und das hört man bei allen, die sich hier bei uns betätigen.
Ja. Das heißt, das ist auch so ein bisschen das Ziel, hast du ja gerade selber gesagt, ne? Das irgendwie so auf den Weg zu bringen und da auch Gehör zu geben.
Ja, wir geben ihnen ja auch jetzt Gehör, aber ja. Wir müssen es natürlich, wir brauchen für bestimmte Aufgaben auch ganz kurze Drähte.
Ja.
So. Und in den Mitgliedsverbänden klappt das hervorragend. Es gibt überall Netzwerke mit jungen Leuten.
Ja.
Das gibt es überall und die werden auch mit eingebunden und da haben wir auch ein Interesse daran. Ja, dass also auch Frischbestellte sollen sofort den Wert eines Verbandes erkennen. Das sind alles freiwillige Mitglieder. Und natürlich ist man da als Landesverband oder als Mitgliedsverband natürlich unheimlich bemüht, das da auch was zu bieten. Auch der Steuerberatertag kommt ja bei den jungen Leuten wahnsinnig gut an. Die haben ja auch ganz, also da gibt es ja dann besondere Konditionen auch, um ihnen auch aufzuzeigen,
yes,
dass wir auch anders können, ja, und dass wir eben nicht altbacken daherkommen und dass da auch eine tolle Party gemacht wird. Also das soll ja dann auch alles mal so sein. Aber wir müssen natürlich auch bestimmte Aufgaben erfüllen und da brauche ich auch das Feedback der Jungen. Also da ich.
Klar, ja, klar.
Ich bin relativ früh was das Alter angeht, Präsident im Landesverband geworden, mit 44 und mit 49 hier Präsident. Und viel früher würde ich sagen, hätte das auch alles irgendwie gar nicht funktioniert, weil ich da, glaube ich, für mich auch gar keine Ressourcen gesehen hätte.
Und viel Erfahrung ist es ja wahrscheinlich auch, ne, die du mitbringst, einfach dann
mit. So, aber nun bin ich 53 und ich muss ja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, das entspricht so ungefähr dem Durchschnittsalter des Steuerberaters in Deutschland, aber wir müssen ja uns woran eigentlich überall haben. Die junge Generation will anders arbeiten, muss anders arbeiten, geht aber mit vielen Dingen auch anders um.
Mhm.
Und das sind die noch einen sehr langen Arbeitsweg vor sich haben. Und deshalb ist das natürlich wichtig. Und das höre ich dann gerne auch mal direkt und nicht über Dritte, was sie mir zu sagen haben. Insofern freue ich mich drauf, das bringen wir auf den Weg und hoffe da, dass wir da ganz viele kreative Leute haben.
Ich hatte überlegt, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit deinem Alter, ich hatte überlegt, die Frage nicht auf die nächsten 4 Jahre zu beschränken, sondern dich zu fragen, was willst du erreichen bis zum Ruhestand? Und dann habe ich gedacht, naja, aber es ist auch schwer, jetzt irgendwie 20 Jahre vorauszudenken, weil die Entwicklung ja total schnell ist in KI und so weiter. Und dann dachte ich, nee, wir gucken, glaube ich, lieber auf die nächsten 4 Jahre, weil bis zum Ruhestand in 20 Jahren.
Ja, da mache ich mir noch keine Gedanken. Also da mache ich mir wirklich noch keine Gedanken, weil es macht mir ja Spaß. Und solange es mir Spaß macht, also jetzt überhaupt tätig zu sein, ja, brauche ich einen höheren Ruhestand, weniger Gedanken machen. Sicherlich muss man bestimmte Vorsorge treffen, das ist ja alles ganz klar, aber das ist jetzt nichts, was in meinem Kopf rumspukt. Jetzt ist heute.
Ja.
Das ist für mich das Entscheidende. Und wenn wir uns ehrlich machen, ich meine, die Geschwindigkeit ist natürlich extrem geworden durch die technischen Möglichkeiten, aber wenn wir mal 10 oder 20 Jahre zurückschauen, da haben wir ganz anders gearbeitet in den Kanzleien. Ja, wenn mich da jemand gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, dass du so arbeitest? Nein, kann ich näher. Ja, weil es ist ganz genau so. Wir müssen uns darauf einlassen, wir müssen es annehmen. Also, und wir müssen immer sehen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass wir vernünftig und sicher arbeiten können. Und alles andere werden wir sehen. Also ich finde das also spannend mit dem Arbeitskreis Digitalstrategie, die ein bisschen so vordenken. Und aber genauso gut gibt es eben den Bereich, das heute abzubilden und heute die Probleme der Kollegen in der Kanzlei zu beachten. Also das ist ja so vielschichtig und das macht natürlich auch die Tätigkeit eigentlich aus.
Ja. Eigentlich zäume ich das Pferd jetzt noch so ein bisschen von hinten auf, weil du mir vorhin so einen Knochen hingeworfen hast, den ich bisher noch nicht aufgenommen habe.
Ich habe noch keinen Knochen geworfen, ganz bestimmt nicht.
Jetzt, doch, weil mich interessiert nämlich noch, wie du den Weg in die Steuerbranche gefunden hast. Ist so ein bisschen geteased worden und das, jetzt sind wir eigentlich irgendwie fast am Ende dieses Gesprächs und jetzt kommt die Frage, die eigentlich den Anfang bedeuten würde.
Am Ende des Gesprächs sprechen wir nochmal über mein Folio-Lernen, ja? Also genau. Das ist ja interessant. Ich komme ja tatsächlich ursprünglich aus Parchim, das ist im Mecklenburg-Vorpommern, also quasi im Osten unserer, also im Norden eigentlich, aber eben in der ehemaligen DDR. Und da bin ich ja quasi groß geworden. Der Mauerfall kam, sag ich mal, für mich, als so, wenn ich das mal so generationentechnisch betrachte, eigentlich noch so, dass ich keinen wirklichen Bruch in meiner Lebensbiografie hatte, so wie es natürlich viele Ältere dann schon hatten. Ich war 17 Jahre, als die Mauer fiel. Ich hatte mit 18 dann 1990 mein Abitur gemacht. Und es war ja alles so ein bisschen vorgefertigt in der DDR, wie der weitere Weg dann läuft. Also ich hatte eine Studienzusage und man geht dann ja unmittelbar nach dem Abitur dann auch zur damals ja NVA. Und ich hatte mich immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, länger dahin zu gehen, als ich muss, weil es eben nicht meinem Lebensplan entsprach. Aber das war damals ja so ein Zwang, als Abiturient dann mindestens mal die Unteroffizierslaufbahn mit 3 Jahren anzustreben. Das war aber nicht mein erklärtes Ziel und deshalb habe ich mich dagegen gewehrt, auch gegen manche Anfeindungen. Aber letztendlich bin ich dann im September zur NVA gegangen. Einen Monat später habe ich einmal die Uniform gewechselt. Am 3. Oktober gab es nämlich dann neue Dienstkleidung und ich war plötzlich Mitglied der Bundeswehr und alle NVA-Unteroffiziere hatten die Möglichkeit, die so mehr oder weniger diesen Zwang nicht widerstanden haben, dann auch zu gehen. Und das waren dann ganz viele, sodass man also die Planstellen, die man hatte, gar nicht besetzen konnte. Und so ist es dann gewesen, dass ich also noch irgendwie, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November plötzlich ein eigenes Büro hatte und irgendwie 4 Unteroffiziersplanstellen zu besetzen hatte. Also das war dann so. Und dann war das auch wieder mit dem Dienen war so ein Problem. Also es war irgendwie alles anders und weil es natürlich, hat man in der Kaserne damals erlebt, dass ganz viele, also ich hole jetzt etwas aus. Ein bisschen was muss ich dazu erklären, sonst kann man das alles nicht ganz nachvollziehen. Und es gab zu dem Zeitpunkt natürlich auch unheimliche Ängste in der DDR. Die Industrie war eigentlich am Boden. Arbeitslosigkeit drohte nicht nur, sondern war omnipräsent. In der Kaserne haben Leute ihre Entlassungs Schreiben bekommen und man hat das alles irgendwo so aufgenommen, man war ein junger Mensch und dann bot die Bundeswehr dann natürlich Möglichkeiten, tatsächlich dort zu bleiben, zu studieren. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, habe dann also diesen Offizierseignungstest gemacht, bin versetzt worden in einen anderen Teil Deutschlands, wo man also noch nicht so weit war im Kopf, dass man eine Mauer hat einstürzen lassen, um das mal vorsichtig zu sagen. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Jedenfalls habe ich dort gemerkt, dass ich zumindest dort nicht hingehöre, weil das einfach der Moment war, nee, also es gibt Grenzen.
Okay.
Es gibt Grenzen. Ich habe das und habe dann auch den entsprechenden Vertrag nicht unterzeichnet. Stand dann aber so 6 Wochen vor meiner Entlassung und habe gedacht, ja, ich habe ja hier noch die Studienzusage. Ja, und habe dann Urlaub genommen, bin nach Rostock gefahren zur Universität und da haben die mir gesagt, ihre Studienzusage ist, die ist nicht mehr gültig. Hat man sie darüber nicht informiert? Nee, hat man nicht. Eigentlich wollte ich nur einen Wohnheimplatz. Und dann war die halt nicht gültig und ich hatte jetzt, unter diesem Eindruck, in 6-Wochen-Beschluss, ich bin quasi Arbeitshaber. Ach, das kann ja nicht sein. So, dann habe ich mich ein bisschen umgetan. Was kannst du jetzt noch machen? Habe mir ein paar Sachen überlegt und unter anderem war da auch der Bereich Steuern dabei. Also ich gehe da unten, ist ja eigentlich auch interessant. Keiner kennt's so richtig, das System. Und warum willst du da nicht gleich mit einsteigen? Habe ich dann also beim Steuerberater beworben und bin abgelehnt worden als Auszubildender.
Das würde heute nicht mehr passieren.
Ja, so und was macht man dann? Also man hat ein Bewerbungsschreiben, man hat das ja noch klassisch damals gemacht, so mit einer Mappe und sowas, und dann schreibt man natürlich seine besonderen Neigungen oder Fähigkeiten, die man glaubt, die etwas Besonderes sind. Und ich war damals also in vielen Mathematikclubs, also ich war mathematisch da irgendwie so ganz, ganz gut unterwegs und bekam dann also eine Absage, und dann schrieb der Kollege, also gestatten Sie mir einen Hinweis mit Ihren herausragenden mathematischen Fähigkeiten, können Sie in unserem Beruf nichts anfangen. Meines Erachtens ein Trugschluss des Kollegen, aber ich habe das dann so hingenommen, wobei dann wenige Tage später die Mitteilung kam, also Sie will mich doch nehmen. Also da, ja, Nummer eins hat wohl gesagt. So, und ich war dann Nummer zwei. Naja, gut, aber ich tatsächlich habe ich dann gedacht, okay, bevor du jetzt gar nichts hast, machst du das erstmal. Aber auf der anderen Seite, und dieser Kollege, der das geschrieben hat, das war also nachher mein größter Förderer. Das muss ich an der Stelle auch wirklich, wirklich mal sagen, weil es waren eben damals in den Büros viele, die aus dem Buchhaltungsbereich kamen und dann eben in die Steuerkanzleien gegangen sind. Und ich war eben der Auszubildende, der jetzt von der Pike auf auch das Steuerrecht lernen musste. Und deshalb hat man mich da schon sehr, sehr gut gefördert. Das muss ich so sagen. Und da waren auch die Kollegen ganz, ganz gut dabei. Und so bin ich dann damals zu einem Steuerberater gekommen, ja, mit ganz vielen netten Geschichten. Aber ich hatte damals eben, man ist dann, und das sage ich auch immer, wir müssen den Leuten auch Verantwortung geben. Ja, also wir dürfen sie nicht absaufen lassen, ja, aber sie müssen schon eine gewisse Verantwortung haben. Dann macht es einfach auch mehr Spaß, auch Auszubildende sollte man immer so behandeln. Und so bin ich behandelt worden. Man hat mir tatsächlich Aufgaben gegeben, wo ich mich wirklich auch reinarbeiten musste, wo man schon so ein bisschen getriggert wurde.
Aber das kann man wirklich mal jetzt machen,
ja, und nicht einfach nur irgendwelche Konten da auf irgendwelche Netter schreiben oder in irgendeinem Kontenverzeichnis da die Debitoren und Kreditornummern raussuchen. Das war ja damals alles noch ein Papier. Ja. Und dann, ich hatte da wirklich also auch Aufgaben. Natürlich hat man ein bisschen mehr hingeguckt, aber man hat mich echt gefördert damit.
Ja.
So, und dann habe ich eben gesagt, okay, dann die Studienzusage kam dann übrigens, ja, am zweiten Tag meiner Ausbildung habe ich gesagt, jetzt mal das eine erstmal zu Ende, bevor ich das nächste starte. Sehr, und jetzt bin ich da geblieben. Und dann, so nahm das dann seinen Lauf, ja.
Ja, und da geblieben ist ja ein paar Jahre, kann man im guten Gewissen sagen.
Ja,
ist ja schon bis heute der Branche treu geblieben. Also
gut, der Branche ja, der kann es leider nicht.
Ja, aber, okay,
aber der Branche schon.
Genau, und die hat dich ja offensichtlich begeistert, so sehr sogar, dass du heute sagst, na, ich setze mich sogar für die Interessen der Branche ein, ehrenamtlich.
Ja, ich hab mich ja von an, also das war, es war ja das Besondere an dieser Ausbildung, dass es ja ein Neuland war. Na, also ich, klar, habe ich Chefs gehabt, die mich unterstützt haben, aber sie haben ja noch gedacht, okay, bevor wir das jetzt hier den Buchhaltern versuchen beizubringen, können wir auch dem Jungen hier irgendwo das alles mal ein bisschen näher bringen. Und ich fand, das waren tolle Jahre. Ich habe dann auch früher rausgelernt. Ich hatte dann auch Mandatsverantwortung, die mich also wirklich, also wo man auch schon sagen muss, die haben mich schon gefordert,
ja,
als junger Mensch. Aber ich hatte auch Spaß dran. Und das haben die natürlich auch gemerkt. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, wenn auch als Ausbilder, heute bilden wir ja auch aus, und man merkt dann schon relativ schnell, wer Spaß hat und also wer das auch gerne macht. Und ich glaube, dann arbeitet sich das insgesamt auch viel schöner. Und wenn ich eben jetzt, habe ich gerade, ich hatte auch einen Auszubildenden, hat es dann in einen anderen Landesteil hier in der Bundesrepublik verschlagen, und der hat den Kontakt immer so ein bisschen aufrechterhalten und hat mir dann freudestrahlend natürlich eröffnet, dass er jetzt Steuerberater ist, ja. Und da freut man sich, den hat man ausgebildet, dann ist er irgendwann weggegangen, aber es war ja alles gut, es war eben, es ist ja auch ein bisschen, er wollte einmal wegziehen, und aus persönlichen Gründen, und das war alles in Ordnung, und man hat aber Kontakt gehalten, und wenn der jetzt Steuerberater ist, dann freut es einen ja, dass er den auf diesem Weg irgendwo begleitet hat, ja.
Ja.
Und das macht Spaß.
Ja, das glaube ich total gerne. Thorsten, ich darf mich an der Stelle ganz recht herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank vor allem für die Zeit, die du dir auch genommen hast.
Sind wir schon fertig?
Wir haben es schon geschafft. Also vielen, vielen Dank für die Zeit auch und dass ich da sein durfte. Und natürlich auch Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die wie immer dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören, und dann gerne auch bis zum nächsten Mal und ciao.
Ja, Tschüss, vielen Dank.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.